Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schlenk und spreche heute mit dem Tech-Aktienexperten Philipp Glöckner. Philipp steht gerade im Fokus der Öffentlichkeit, weil er den Clubhouse-Boom in Deutschland mit seinem Doppelgänger-Podcast losgetreten hat. Gerade in den vergangenen Wochen gab es einen Riesenansturm auf die Audio-App. Philipp, der sonst als Berater zum Beispiel für KKR und Digitalfirmen tätig ist, beschäftigt sich viel mit dem Kapitalmarkt und hat dort vor allem Tech-Firmen im Blick. Welche Fintech-Vision er bei den Firmen sucht, in die er investiert, warum er den SPAC-Boom kritisch sieht und welche Rolle Clubhouse in Zukunft spielen wird, darüber haben wir im Podcast gesprochen. Hallo Philipp.
Hallo Kaspar.
Philipp, wir hatten uns eigentlich schon vor Weihnachten zum Podcast verabredet, doch jetzt ist die Welt eine andere, würde ich sagen. Du hast zusammen mit deinem Co-Host den Clubhouse-Hype in Deutschland losgetreten. Das ist eine Audio-App, mit der man zu ganz verschiedenen Themen diskutieren kann. Wer sich diese verrückte Geschichte mit Philipp im Detail noch einmal anhören will, kann das im Doppelgänger-Podcast tun. Bei dir würde mich als erstes mal interessieren, hängt dir Clubhouse selbst schon zu den Ohren raus?
Gute Frage. Zu den Ohren raus vielleicht noch nicht, aber es fühlt sich, also obwohl ich selber, glaube ich, erst 2 Wochen da drauf bin, fühlt sich nicht mehr an wie unser Clubhouse, das wir damals mal in Anführungsstrichen entdeckt haben. Also wir waren ja nicht die ersten Nutzer, aber haben unsere Community relativ früh darauf versucht zu etablieren. Und da hat sich das noch deutlich unschuldiger angefühlt. Inzwischen ist es eine teilweise PR-Maschine, teilweise einfach auch langweilige, wiederholende Inhalte. Teilweise aber auch noch super Talks. Also gerade nachts, finde ich, gibt es immer wieder ein paar wirklich spannende Debatten und Talks. Und auch ein paar gewerbliche Formate, die sich, glaube ich, durchsetzen werden. Von daher bin ich optimistisch. Das ganz große private Vergnügen geht mir inzwischen ein bisschen. Entgeht mir ein bisschen inzwischen. Mhm.
Ja. So, mir persönlich geht es so, dass so diese FOMO nach einer Woche so ein bisschen weg ist. So, gerade in der ersten Woche hatte ich das Gefühl, dass mein Blutdruck irgendwie die ganze Zeit auf 180 war und ich geguckt habe, was kommen da für neue Push-Nachrichten und was verpasse ich da gerade für Talks. Da habe ich schon irgendwie das Gefühl, dass das nach einer Zeit, nach einer anderthalb Wochen so ein bisschen nachlässt.
Ja, ich glaube, diese starke Push-Notification-Logik. Also am Anfang genau hat man das Gefühl, man muss da drauf passieren. Und ich glaube, man gibt einfach sehr schnell auf und merkt, das ist mit einem normalen Leben nicht vereinbar. wenn man sich danach richten würde, was dort, also es gibt schon rund um die Uhr irgendwo guten Content meistens, oder es wird noch mehr guten geben in Zukunft. Man kann ja auch im Fernsehen nicht alles gucken. Ich glaube, man sollte es eher mit Fernsehen oder Radio vergleichen. Und auch da entscheidet man sich bewusst ja für einige wenige Formate. Und nur in der Logik kann das funktionieren. Also wenn man das in sich reinpushen lässt, dann verbringt man da 7 Stunden am Tag. Das halte ich für gefährlich.
Es gab ja auch schon den ersten Skandal mit dem Ministerpräsidenten von Thüringen, Bodo Ramelow, der erzählt hat, dass er während der Verhandlungen mit der Kanzlerin da irgendwie Candy Crush spielt, was ihm jetzt so ein bisschen um die Ohren geflogen ist. Sehr viele unterschiedliche Formate. Wenn du jetzt das Ganze mal so ein bisschen, wenn du da so ein bisschen rauszoomst, wo wird sich das aus deiner Sicht im Medienmix zukünftig einfügen?
Kompliziert. Also zu der Ramelow-Sache, ich glaube, das muss den Politikern einfach klar sein, dass sie sich da im öffentlichen Raum befinden. Dann passiert sowas vielleicht auch wieder nicht. Und wenn man das vielleicht versucht, die Talks auf vor 22 Uhr zu verlegen, wenn man im professionellen Kontext ist, dann dürfte sich sowas eigentlich nicht wiederholen. Aber was ich problematisch finde, ist, man ist aus dem Boulevard ja gewohnt, dass Dinge verkürzt dargestellt werden oder vielleicht sogar verfälscht im schlimmsten Fall. Und das Problem von Clubhouse ist ja dadurch, dass es nicht dokumentiert wird, weil es nicht aufgenommen werden darf, das gesprochene Wort dort, dass man auch den Gegenbeweis nicht antreten kann. Also ich kann nicht sagen, ich habe das in einem ganz anderen Kontext gesagt und das dann beweisen, weil der Beweis ja nicht aufgenommen wurde, sondern bestenfalls jemand ein Gedächtnisprotokoll davon gefertigt hat. Deswegen halte ich das für kompliziert. Die eigentliche Frage war,
wo das sich, also wenn du jetzt quasi ein bisschen vorspulst, wo siehst du das zukünftig im Medienmix? Von sozialen Netzwerken, von Podcasts, von Radio, von Fernsehen?
Ich sehe das als eine Verlängerung von Twitter so ein bisschen. Also, dass es ein Medium ist, auf dem etwas passiert, was andere Medien dann aufgreifen. Wobei das von der Logik her oder ja vom Material halt schwer ist. Also für einen Journalisten wie dich ist es schwer, sich darauf zu beziehen, weil du es eben nicht belegen kannst. Ne? Also du kannst nur sagen, du hast das dort gehört und dann müssen wir vertrauen, dass du das sorgfältig mitgeschrieben hast. Ich sehe aber teilweise in der Presse auch schon Sachen, die einfach falsch wiedergegeben wurden. Wo Leute sozusagen für ihre eigene PR versuchen, Dinge anders darzustellen, als sie dort wirklich passiert sind. Und diese mangelhafte Belegbarkeit, das ist natürlich ein Problem für die Übernahme in Anführungsstrichen seriöse oder Mainstream-Medien. Wenn man nicht wirklich das irgendwie sekundär aufnehmen kann oder eben ständig stehen und mitschreiben würde, ist das schwer. Ansonsten glaube ich, dort spricht man ja zu maximal 5.000 Leuten im Moment. Das hält noch viele davon ab, dort sich einzulassen, glaube ich. Wenn man dann aber eben diese Sekundärreichweite mit hinzuzählt, wie beim Twitter ja auch ist, wenn jemand was twittert, dann sehen das auch nur wenige hundert, vielleicht tausend Leute. Aber der Tweet kann halt am nächsten Morgen im Morgenmagazin oder abends in der Tagesschau landen. Und deswegen lässt man sich dann eben doch auf diesem Medium ein. Und vielleicht könnte Clubhouse so ähnlich funktionieren. Und vielleicht ist ja die Aufzeichnungsfunktion auch was explizit dann mit dem Bezahlmodell irgendwann dann doch auftaucht.
Das ist halt die Frage, wie man das schafft, das zu integrieren, weil man kann ja nicht ein Transkript des ganzen Talks machen. Es müssen ja dann Highlights, Snippets oder sowas irgendwie herausgehoben werden.
Genau, ein Transkript müsstest du mit Technik fast hinbekommen, nicht 100% realitätsgetreu, aber...
Das ist halt einfach dann eine Masse sozusagen an Wörtern und Buchstaben.
Ja, es wird schwer, das auseinander... Also obwohl dadurch, dass die Mikrofone ja nur teilweise offen sind, weißt du, wer gesprochen hast? Also mit so ein bisschen NLP, also Meeting-Software hat das ja auch schon, das irgendwie, oder ist zumindest im Feature-Umfang vorgesehen, dass ein Zoom dir automatisch das Protokoll erstellt, auch in Schriftform. Ich glaube, das wird nicht lange auf sich warten lassen, dass solche Lösungen kommen. Das heißt, man könnte eventuell ein schriftliches Protokoll machen oder eben auch die Aufzeichnung anbieten. Also ich glaube, dass viele User sich das auf jeden Fall wünschen würden. Und von daher ist es sowohl, um eine Bezahlung zu erzwingen, sozusagen eine gute Karotte, die man hinhängen kann, dass man sagt, dann bekommt ihr eure Gespräche auch nochmal in Clean Audio Feed hinterher. Als auch, dass sehr viel nachgefragt wird, wieder einfach. Und die Verbreitung halt fördern würde. Dadurch, dass es zitierfähig wird oder zitierfähiger.
Und du meinst nicht, dass es dadurch so ein bisschen seinen Charme auch verliert, weil eigentlich ist ja dieses spontane, vermeintlich intime, ist ja auch das, was viele Leute jetzt gerade in den ersten beiden Wochen so begeistert hat.
Ja, das ist die Frage, wie lange die Illusion, der da anscheinend auch Bodo Ramelow unterlegen ist, anhält.
Tarek Müller hat das ja übrigens im Podcast auch gesagt, ne? Sozusagen dieses Argument, dass es ihm so intim vorkommen würde.
Ja, und das Gefühl erzeugen ist ja eine Sache. Also unser Gespräch gerade fühlt sich ja auch sehr intim an und trotzdem weiß ich, das können eventuell morgen ein paar tausend Leute hören. Ich glaube, es geht so ein bisschen um das Gefühl zu erhalten, dass sich das intim anfühlt. Das kann man machen. Und trotzdem müssen, wie gesagt, man muss verstehen, man ist da im öffentlichen Raum und das kann dann weitere Folgen haben.
Du hast gerade schon angesprochen, quasi Monetarisierungschancen für Unternehmen. Wenn man die letzten Tage so verfolgt hat, gab es ja schon auch viele Talks irgendwie zum Thema Geldanlage von irgendwie Finanzbrands, die versucht haben, sich da zu positionieren. Welche Möglichkeit siehst du da in den kommenden Monaten für Fintech-Unternehmen, für Finanzmarken, da irgendwie präsent zu sein?
Das, ja, schwer vorauszusagen. Mein Gefühl ist, oder das Format, das ich machen würde, sozusagen, ich versuche immer sozusagen sehr authentisch und transparent zu sein. Und ich glaube, das, was gut funktioniert, ist, dass man als Marke schon sehr stark in den Hintergrund tritt und darauf hofft, dass die Zuhörer trotzdem verstehen, dass man dahinter steht. Also da Talks irgendwie werblich zu benennen oder Dinge aktiv zu vertreiben, daran glaube ich nicht. Aber was funktionieren kann, ist, du kannst bestimmt dann super Börsentalk machen und jedes Mal neue YouTube-Börsianer, Fernsehbörsianer, die sich da lustigerweise alle zusammentun. Also gestern war ich in einem Talk, da war Carola Ferstl von NTV, da war aber auch ein Tarek Müller, da war aber auch ein Christian Veröhl von Echtgeld TV, der Dividendenadel. Und ich, also da fügen sich ganz neue Sachen zusammen. Und du kannst sowas dann natürlich gut von vielleicht einer Trading-App oder einem Finanzdatenprovider oder so präsentieren lassen, ohne dass das groß aufdringlich ist. Ich würde sagen, es eignet sich, um das zu verkürzen, eher für Branding als für Abverkauf. Direkten Abverkauf, dass da so eine Art Audio-Live-Shopping passiert, halte ich für schwer. Dafür würde ich auf jeden Fall da nicht hinkommen. Und ich hätte auch nicht den Antrieb, da Dinge zu vertreiben, obwohl das natürlich passiert. Ne? Also es gibt Klartalks, die da auch, wo irgendwelche Coupons rumgereicht werden oder Einladungen. Aber ich glaube, das gute Konzept, was ich einer Brand empfehlen würde, wäre vielleicht ein Talk zu präsentieren, anderen Leuten das Spotlight, die Sonne zu geben und darauf zu hoffen, dass man damit positiv wahrgenommen wird.
Gerade in der B2B-Branche sind ja Konferenzen unglaublich wichtig, die ja im letzten Jahr brach lagen. Wir mussten ja leider unser Finance Forward Event auch absagen. Würdest du sagen, da liegt eine Chance quasi für einen Ersatz sogar oder für eine Ergänzung für Konferenzen? Wie würdest du da Clubhouse einordnen?
Ja, sehr gute Frage. Es kommt sehr darauf an, wer die fragt. Wenn du sagst, ihr macht eine Konferenz aus Branding-Gründen oder sozusagen um eine Medienmarke aufzubauen, dann würde ich sagen, dann ist das doch eine super Plattform, weil ihr genauso so einen Talk dann eben dort veranstalten könnt. Wenn du sagst, du machst Eventbetrieb, um mit dem Event Geld zu verdienen, indem andere Leute, also viele, eine Vielzahl von Sponsoren dort Platz bekommt und die Speaker so ein bisschen der Köder sind, um die Nutzer zu bringen, dann, glaube ich, wird es eher schwer. Das erste Konzept, dafür eignet sich Clubhouse super gut. Für eine Vielzahl von Sponsoren zu präsentieren, eher kompliziert. Genau. Ansonsten zu der Frage davor nochmal. Du siehst ja schon, dass viele Fintech-Provider in so eine Content-Ecke auch gehen und ihre eigenen Content-Formate machen. Irgendwie Robinhood Snacks ist ein gutes Beispiel. Trade Republic jetzt mit dem täglichen Aktien-Podcast. Und wenn das in Podcast funktioniert, dann kannst du natürlich auch dort mit Content, also auch auf Clubhouse mit Content überzeugen. Ich glaube, die Konkurrenz zwischen Podcast und Clubhouse, sorry to break it to you, die Konkurrenz zwischen Clubhouse und Podcast ist glaube ich, offensichtlich. Und damit kann man auch natürlich mit ganz eigenen Content-Formaten vielleicht dort hervorstechen.
Als letzte Frage jetzt noch zu Clubhouse. Haben die Jungs euch eigentlich mal angerufen? Steht ihr irgendwie in Kontakt mit denen oder überhaupt nicht?
Die Frage
kam bestimmt schon 100 Mal, ja.
Kann man hören, wir öfter? Nee, ist ja auch naheliegend. Nee, also wir hatten weder davor noch danach irgendwelchen Kontakt. Es ist inzwischen sicher, dass sie davon zumindest Notiz genommen haben. Also ich gehe davon aus, dass Deutschland auf jeden Fall der schnellst wachsende Markt ist, eventuell sogar der relevanteste im Moment. Sie haben ja vorgestern, ihre Unicorn-Runde verkündet. Das heißt, ich bin mir inzwischen sicher, dass denen das transparent ist, aber ich habe noch kein Dankesgeschenk bei mir gesehen.
Noch keine Urkunde mit Anteilen.
Nee, genau, keine ESOPs gefeilt bisher für mich. Lustigerweise suche ich gerade sogar Kontakt zu einem der Partner von Andreessen Horowitz und es ist gar nicht so einfach, da hinzukommen.
Aber die sind doch abends immer, also amerikanische Zeit abends sind die doch immer auf Clubhouse. Kannst du dir doch direkt ansprechen.
Ja, also in den 5000er-Räumen geht es dann doch wieder nicht ganz so einfach. Ja. Und ich bin ja auch schüchtern.
Lass uns jetzt noch über ein anderes Thema sprechen, über das wir eigentlich ursprünglich sprechen wollten, nämlich einzelne spannende Fintech-Aktien, die du schon seit längerer Zeit im Blick hast. Ein Unternehmen, das in den vergangenen Monaten eigentlich generell sehr im Fokus stand, war Square. Die verkaufen so kleine Terminals, wo man zum Beispiel in Restaurants mit Karte bezahlen kann. Und die haben auch noch diese Cash-App entwickelt, eine sehr populäre App, wo man quasi übernommen alle Bankgeschäfte mit abwickeln kann, Bitcoin kaufen, Aktien handeln und auch den ganzen normalen Bankverkehr mit regeln kann. Die Firma ist jetzt aktuell mit 100 Milliarden an der Börse bewertet. Was ist dein Blick auf diese Firma?
Ich bin da selber sozusagen als Aktionär ganz normal investiert. Das will ich nur disclosen, aber das zeugt davon, dass ich sie für einen der relevanten Player halte. Ich glaube, die Fantasie ist schon, dass Square einer der Player ist, die einen guten Shot darauf haben, einen Großteil des Zahlungsverkehrs abzuwickeln in Zukunft. Was ich sagen, die Fintech-Aktien, die ich oder auch überhaupt Fintech-Unternehmen, die ich weniger spannend finde, sind eigentlich, die schauen, wie kann ich noch mehr Wertschöpfungslayer in dieser Transaktionskette besetzen. Also es gibt, du hast den Acquirer, das Netzwerk, das Terminal, Payment Service Provider, irgendwelche Payment-Prozessoren, die Hausbank, irgendwelche Konsolidatoren noch dazwischen. Und ich versuche dann schon von sehr weit oben zu schauen, was ist eigentlich Banking? Und die Bankfunktion ist ja irgendwie Zahlungsverkehr gewährleisten und Transaktionen ermöglichen und die Transaktionskosten zu minimieren dabei, damit die Wirtschaft gut funktioniert. Und daran arbeiten meiner Meinung nach nicht zwangsläufig alle der Beteiligten. Sondern also wenn da 7 Leute zwischen mir und dem Händler stehen, wenn ich ein Eis kaufe, dann und der mich am Ende fragt, willst du nicht bar zahlen lieber? Dann scheint mir das nicht, als wenn die Transaktionen sozusagen fördern, die Beteiligung.
Das ist sehr oft noch deswegen der Fall, glaub, ne?
Ja, genau. Deswegen, ich glaube, gutes Banking ist eigentlich welches, was du nicht merken würdest. Also das, wo die Transaktion deutlich einfacher wird, wo du das am Banking aber nicht teilnimmst. Und ich glaube, da ist Square am nächsten dran. Ne? Also die Cash App würde ich mir vorstellen wie ein aufgebohrtes PayPal, also alle Funktionen von PayPal plus noch Investments und weitere Funktionen, dass da tatsächlich auch Mehrwert geliefert wird, dass du eventuell, wenn du das als Hauptzahlungsmittel nutzt, sozusagen deine Steuererklärung deutlich effizienter machen kannst. Von daher sehe ich, die müssen natürlich Netzwerkeffekte irgendwie hinbekommen, oder sind sie auf einem guten Weg? Also bei PayPal kann ich jetzt davon ausgehen, dass wenn ich mit jemandem verreise und ich will dem schnell die Rechnung überweisen, dann hat der oder die meistens einen PayPal-Account. Das funktioniert, davon kann ich fast automatisch ausgeben. Bei Square ist es noch nicht ganz so, aber ich glaube, in den USA bewegt sich das sehr stark dahin, dass es damit eine hohe Akzeptanz hat und die damit auch hohe Netzwerkeffekte ausbildet. Und die sind in dem Preis von 100 Milliarden, glaube ich, auch so ein bisschen einfakturiert schon.
Glaubst du denn an die Endvision, dass am Ende alle Leute auch mit der Cash-App direkt bei den Terminals bezahlen? Das wäre dann quasi so die Königsklasse, wo man alle ausschaltet und alles direkt über das eigene Netzwerk läuft.
Ja, ich glaube nicht nur daran, ich glaube an vor allen Dingen nichts anderes. Also ich glaube, so muss Banking aussehen. Also wenn man eine Industrie wirklich disruptieren will, dann muss man sich, glaube ich, die 2 Endpunkte anschauen. Und das ist der Konsument oder der Bezahlende und der Händler in dem Fall oder ein zweiter Konsument. Und dann überlegen, wie kann man mit so wenig Playern wie möglich so viel Wert wie möglich generieren oder die Transaktion maximal vereinfachen. Und das sehen wir in allen anderen Industrien, dass Middlemen rausgenommen werden, dass Margen erodieren und es weniger Player gibt und idealerweise eine 1-zu-1-Beziehung besteht oder eben ein Netzwerk dazwischen, was die Beziehung makelt, wenn man so will. Und ich glaube, Square ist einer der wenigen Player, die darauf sozusagen ein ernstzunehmender Player ist, die das schaffen könnten. Was ich vielen anderen kleineren, die jetzt nur Payment Service Provider sind oder so, dann auch absprechen würde. Und die anderen Großen, die das können, sind eigentlich dann nur die Smartphone Operating Systems, also ein Apple und ein Android oder Google, würde ich sagen. Weil die sind in der guten Lage, dass sie sofort Netzwerkeffekte haben, weil sie ja, also bei Apple die 500 Millionen reisten und Google irgendwie die anderen 3 Milliarden Nutzer haben.
Das heißt, verzweifelt auf Clubhouse warten, ne? In Deutschland.
genau. Die noch nicht in den elitären Clubhouse Club dürfen. Und das ist, glaube ich, die eigentliche Gefahr. Ich glaube, die GAFA-Unternehmen haben sich lange ans Banking nicht rangetraut, um sozusagen nicht noch mehr Regulatoren aufzuwecken, weil ich glaube, wenn du am Geldsystem, am Bankensystem rüttelst, dann so ein bisschen poking the bear. Und wenn die Lobbyisten willst du nicht auch noch gegen dich aufbringen. Deswegen ist mein schlau beraten, das sehr, sehr vorsichtig zu machen.
Aber die Stimmung ist ja im Moment nicht so, ist ja eher tech-kritischer in den amerikanischen, bei der amerikanischen Regierung auch, bei der EU, in China auch. Ja. Glaubst du trotzdem, dass sie langfristig diesen Schritt wagen könnten?
Ja, ich glaube, für Google oder in Facebook wird es sehr schwer, weil dann käme sofort wieder jemand mit den Daten, wobei das in Amerika nicht so, sozusagen, da ist es ja gang und gäbe, dass Kreditkartendaten zum Beispiel verkauft werden. Aber deswegen sehe ich zum Beispiel Apple in der besten Position, weil die mir ja sowieso verkaufen, wir sind der einzige Player, bei dem deine Daten sicher sind. Und wenn ich jetzt einem Unternehmen vertrauen würde mit Zahlungen, dann ist das schon eher Apple als Google, würde ich sagen. Weil bei Google weiß ich, wenn ich mein Netflix-Abo zahle, sehe ich am nächsten Tag eventuell Werbung für, ich sollte zu Disney Plus wechseln, weil sie die Zahlung oder die Transaktion gesehen haben oder weil jemand anders auf diese Transaktion bieten darf, auf diese Information. Bei dem Apple kann ich mir vorstellen, dass es echte Inkognito-Zahlungen ermöglichen kann. Und das ist ja eigentlich sonst eine wichtige Funktion des Bargeldes, das mir Anonymität gewährt. Wenn ich nicht möchte, dass eine dritte Partei weiß, was ich gekauft habe, dann ist im Moment Bargeld, und ich möchte dazu sagen, ich bin großer Fan von Bargeld. Das nicht heißt, dass ich nicht gern bargeldlos zahle. Ich glaube nur, sozusagen einen Hafen of Last Resort zu haben, das für Zahlungen, die man eben nicht transparent haben möchte.
Und welche Sachen willst du nicht transparent machen? Also was wären da die Anwendungsfälle?
Also es gibt zwei große Funktionen von Bargeld. Das eine ist, ich glaube, die Leute sagen, Bargeld sollte man abschaffen. Das sind Menschen, die gewohnt sind, dass das Geld aus dem Automaten kommt oder die Kreditkarte noch nie abgelehnt wurde. Ich war jetzt nicht immer in meinem Leben in der glücklichen Lage, auch wenn man es heute vielleicht anders vermuten würde. Aber in so einer Zeit hat Bargeld eine unheimlich wichtige Funktion, nämlich dass du überhaupt noch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kannst. Und das andere ist eben Anonymität. Und ich maß mir kein Urteil über irgendwie die Freiheitsrechte anderer an, aber es gibt bestimmt Leute, die nicht wollen, dass andere Leute wissen, wo sie übernachten, wo sie essen, bei wem sie Körperarbeit bestellen. Das kann alles Mögliche sein. Und eins ist so legitim wie das andere, solange es im gesetzlichen Rahmen ist, dass damit dann natürlich auch Steuerverkürzung einhergehen kann. Das halte ich wiederum für ein großes Problem, aber das wäre ich dann, obwohl ich sonst sehr für Steuergerechtigkeit bin, wäre ich bereit zu akzeptieren, wenn man eben dieses Grundrecht auf die Information der Selbstbestimmung da durch Bargeld behalten könnte. Mhm. Wie siehst du es anders?
Ich bin da ehrlich gesagt so ein bisschen hin und her gerissen, aber ja, ich glaube am Ende allein schon dadurch, dass die Stimmung so für Bargeld ist, sollte man zumindest, wenn es so viel Ängste gibt, das nur wegen so einer Symbolik heraus nicht einfach abschaffen.
Ja, die andere Möglichkeit wäre, ob man die zwei Probleme, die ich jetzt genannt habe, vielleicht gibt es noch weitere, aber kann man die vielleicht eben doch adressieren? Also kann ich
das war ja zum Beispiel so ein Krypto-Vorschuss, war das ja in den vergangenen Jahren, aber wenn man jetzt mittlerweile quasi eine Krypto-Wallet holt, muss man sich ja auch identifizieren. Also das ist ja auch nur noch teilweise anonym.
Genau. Ansonsten würde man die Anonymität hinbekommen und die Unabhängigkeit vom, aber genau das will man natürlich auch nicht, die Unabhängigkeit vom Staat und Bankensystem, dann wäre es vielleicht auch möglich, das abzuschaffen. Ansonsten halte ich es bis dahin für unabdingbar, weiterhin auch auf Bargeld zu setzen. Mhm. Aber trotzdem überall die Möglichkeit zu schaffen, Bargeld loszuzahlen für die kein Bargeld benutzen müssen. Also ich bin kein Feind von bargeldloser Zahlung. Ich bin nur ein Verfechter von Bargeld als letztes Mittel.
Sehr gut, lass uns noch einmal kurz zu Square, zu den kleinen Themen in Anführungsstrichen zurückkommen. Da hatten wir ja vor einiger Zeit berichtet, dass sie in Europa jetzt Stellen ausschreiben für ein Management dieser Cash App, dass sie quasi nach Europa stärker jetzt expandieren wollen. Bislang haben die sich ja, sind die nur in Großbritannien und haben da auch noch nicht den großen Durchbruch erreicht. Wie siehst du da die Chancen, dass sie das noch schaffen können, nach Europa zu kommen?
Ja, eher schwer. Also ich überlege mir, wie ich das vermarkten würde, wenn das jetzt meine Aufgabe wäre. Also du musst entweder unheimlich viel Nutzen daran kleben. Das kann irgendwie die automatische Steuererklärung sein. Das können viele der Banking-Apps versuchen das ja so ein bisschen über Couponing oder Cashback-Systeme. Ich glaube, das ist ein großer Trend, dass es sowas geben wird. Das Dritte, das für die Fintech-Apps anbieten. Also du kannst Couponing as a Service haben, du kannst Cashback bestimmt as a Service haben, weil das versucht ja jetzt jeder so ein bisschen reinzubauen, um Engagement in die Banking-Apps zu bekommen. Weil, um da auch wieder auf die These zurückzukommen mit eigentlich will ich ja kein Banking. Ich will ja kein Banking machen. Ich will nur, dass Transaktionen funktionieren. Das ist das Einzige, was den Konsumenten interessiert. Es geht ja niemand gern zur Bank. Juhu, ich gehe jetzt mal 5 Euro zahlen dafür, dass ich Geld aus dem Automaten kriege oder irgendwas ausfüllen, damit ich jemandem Geld schicken kann. Das ja, macht ja alles keinen Spaß und ist eigentlich nur Transaktionskosten, seien es wirklich Geld oder einfach nur Zeit. Und von daher verstehe ich auch, dass diese Banking-Apps alle das Problem haben, dass sie das Engagement nicht in die App reinbekommen, weil niemand will überhaupt einen Grund haben, in die Banking-App zu gehen. Es soll einfach nur funktionieren im Hintergrund. Und das macht es dann aber auch entsprechend schwer, die USP zu verkaufen für ein Produkt, was ansonsten sehr undifferenziert ist. Also was ist eine gute Bank? So, das kann irgendwie vielleicht eine, die deine Daten besonders gut schützt, aber ansonsten ist es schwer, eine gute USP für eine Bank oder Fintech-App zu erfinden. Ich glaube, gerade für die ganz einfachen Banking-Frontends oder Kreditkarten-Apps, die sind halt so undifferenziert, das wird am Ende tatsächlich nur Brand- und Lebegeschäft sein. Also dann, du hast dann halt die grüne Bank, du hast die gute Bank, du hast die hippe Bank, du hast die Heavy-Metaler-Bank vielleicht.
Auch bei den Fintechs ist es jetzt mittlerweile schon so, dass sie als erstes mit der Farbe der Karte werben, was ja genau diese These auch unterstreicht.
Genau. Ich habe neulich mit einem Startup gesprochen, das sozusagen einen sehr guten Akquisekanal für neue Kreditkartenkunden gefunden hat. Und ich habe mit denen auch bestimmt eine halbe Stunde diskutiert, dass ich mir bei dem Namen und der Farbe nochmal große Gedanken machen würde, weil das ist, die haben zum Glück ein Edge, also die haben was, einen strategischen Vorteil, würde ich sagen, der ihnen hilft. Aber ansonsten glaube ich, dass Farbe, Schrifttype oder Name unheimlich wichtig ist. Weil ansonsten gibt es halt kaum Differenzierung und da wird es jetzt viele Services, wie gesagt, es wird Trading as a Service geben, es wird Couponing as a Service geben, es wird Cashback as a Service geben, es wird Concierge geben as a Service, es wird Zugang zu Events geben. Mit der Einkarte kommst du halt bei Wacken umsonst rein und kriegst 3 Bier oder all das kann ich mir vorstellen, nur um irgendwie Differenzierung zu schaffen.
Und du siehst jetzt für Square nicht das logische Ankerprodukt, wo du sagst so, damit könnten die in den Markt reinkommen und das wäre sozusagen, hätte diese Anziehungskraft, die sie brauchen.
Ja, wären sie drei Jahre früher gewesen, hätten sie das machen können, was Coinbase jetzt gemacht hat, also Bitcoin-Investing für Dummies. Das wäre, glaube ich, eine Opportunity gewesen, um die sozusagen die erste Bitcoin-Bank für jeden zu werden.
Hätte ja auch zur DNA der Firma gepasst. Also Jack Dorsey, der Chef.
Spätestens jetzt.
Also Jack Dorsey ist ja immer schon ein großer Krypto-Verfechter gewesen.
Genau, spätestens jetzt. Und ich meine, vielleicht geht es immer noch. Es gibt, also Krypto ist ja immer noch ein Nischenphänomen, würde ich sagen. Also viel mehr Mainstream, als es vor 3 Jahren waren. Aber in Deutschland gibt es wahrscheinlich auch keine 500.000 Coinbase-Kunden. Von daher vielleicht ist das immer noch ein Edge. Ansonsten hielte ich es für schwer. Was muss man anbieten in einer Banking-App, damit jemand nochmal den Wechsel macht? Irgendeine Art von Exklusivität vielleicht wieder. Über Einladung. So, genau. Scheint gut zu funktionieren. Du musst in die Cash App eingeladen werden.
Der Monzo-Gründer hat mir tatsächlich mal erzählt, dass sie damals so eine Fake-Warteliste eingeführt haben. Also die hätten eigentlich alle aufnehmen können, aber haben halt extra verkürzt, um sozusagen den Hype anzustacheln.
Ja, so Einladungs- und Wartelisten haben viele gute Funktionen. Also es schafft Knappheit und sozusagen Begehrlichkeit. Aber du kannst auch sehr gut deine User skalieren und eventuelle Überlastungssituationen aussteuern. Du kannst aber auch gezielt zum Beispiel, wenn du ein paar Grunddaten über die Kunden schon eingesammelt hast, die überlegen, welche Kunden du zuerst nimmst. Vielleicht möchtest du für deine nächsten Runde eine besonders schöne Kohorte zusammenstellen. Dann, sagen wir mal, wenn du eine Trading-App bist, dann holst du vielleicht nur die Leute rein, die gesagt
nur mit
haben,
iPhone, sind bereit,
nur mit iPhone. Oder die gesagt haben, sie sind über 10.000 Euro bereit, Commitment zu machen als AUM. Aber iPhone ist wahrscheinlich schon ein großartiger Indikator dafür. Also es gibt viele gute Funktionen von diesen Wartelisten, die nicht ganz transparent sind vielleicht eben.
Stehen jetzt ja viele Fintech-Player davor, an die Börse zu gehen. Auch große Namen, Robinhood, Coinbase hast du gerade schon genannt, Trustly aus Schweden, Klarna auch aus Schweden, TransferWise. Gab es jeweils immer so ein bisschen Gerüchte, die sind in der Stage einfach, dass sie bald an die Börse könnten. Gibt es da irgendeine Firma, wo du drauf gespannt bist, die du dir angucken würdest, auch für dich als Investment, wo du irgendwie an das Geschäftsmodell glaubst?
Ich glaube, Klarna ist auf jeden Fall überfällig. Ich glaube, der Buy Now Pay Later Boom ist here to stay. Ist also sozusagen, weil das Konsumenten, also das ist ja letztlich ein Konsumentenkredit. Ich kaufe was ich mir noch nicht leisten kann und bezahle es über 24 Monate ab. Das kann natürlich problematisch werden, gerade wenn man bedenkt, dass jeder hat schon in den letzten 2 Jahren wahrscheinlich 5, 6 Subscriptions für Substack, für Netflix, für Spotify abgeschlossen. Und ich glaube, irgendwann brauchen wir dann fast wieder so einen Finanzpiloten, der uns mal erklärt, also transparent macht, wie viele Subscriptions wir haben, damit diese Subscription-Fatigue dann nicht irgendwann einsetzt. Also vielleicht brauchst du so eine Art Abo-Alarm für deine Subscriptions irgendwann und deine Klarna-Affirm-Schulden, wenn du so willst. Das heißt, man muss das, glaube ich, auch kritisch sehen. Aber es gibt auch durchaus Modelle, wo das, glaube ich, unbedingt Sinn macht. Wenn ich mir jetzt einen neuen Arbeitslaptop für 3.000 Dollar kaufe, dann macht es vielleicht total viel Sinn, den über 24 Monate auch abzuschreiben, weil das ist dann vielleicht genau die Nutzungsdauer. Ich glaube, bei einem Peloton-Bike, wo man das Geld sonst, lässt man halt 70 Euro im Fitnessstudio, und warum soll man dann das Fahrrad nicht sozusagen leasen oder abschreiben über eine Zeit? Von daher sehe ich das nicht nur schlecht, aber man muss halt eine gewisse Finanzkompetenz gleichzeitig aufbauen, damit die Gefahren sich im Zaum halten.
Also Ihr Argument ist ja, dass Sie das technisch langfristig so aussteuern werden, dass die Leute gerade nicht in der Schuldenfalle tappen, weil Sie halt sagen, das ist ja auch nicht in unserem Interesse, dass die Nutzer quasi überschuldet sind, weil sie dann ja logischerweise nicht mehr über Klarna einkaufen.
Ja, ich meine, das Risk covern die wahrscheinlich durch, das weiß ich gar nicht so genau, aber ich würde annehmen, dass sie das Risk nach hinten weg verkaufen. Von daher ist das gar nicht so ihr Problem eventuell.
Sind auch eine eigene Bank, also.
Ja, die Frage ist, ob sie das Risk
auch. Ich glaube, dass sie das eigene Balance Sheet packen.
Ja, aber ja, gut. Ich würde es halt, wie sagt man, verbriefen. Und dann weiterverkaufen als MBS. Und dann Ausfallwetten darauf. Das klingt mir nach einem guten Plan. Also, ja, es bringt Probleme mit sich, aber Klarna ist eins der europäischen Unicorns, wo ich darauf gespannt bin, dass die an die Börse gehen und dann je nach Multiples oder Bewertung mir das sicherlich auch persönlich nochmal anschauen würde. Prinzipiell glaube ich daran. Ob die Klarna Shopping App und so weiter, ob das dann wieder funktioniert, ob das der zentrale Spot wird, wo man dann Einkaufsvorgänge anfängt, das ist eine Wette, die kann aufgehen, muss man aber beobachten. Du hast immer ein hohes Klumpenrisiko. Ich glaube, bei Affirm hat man das ja sehr transparent gesehen, dass da Peloton, glaube ich, ein Drittel des Gesamtvolumens ist. Ja, also Klarna würde ich mir anschauen. Transferwise bin ich ein bisschen zu weit weg vom Use Case. Also ich verstehe, was sie machen.
Also Auslandsüberweisung quasi. Hm.
Genau, inklusive der Exchange Rate. Nach dem, was ich vorhin gesagt habe, ist das natürlich was näher an meiner Vision von Banking dran ist, nämlich dass die Leute eigentlich sozusagen Intransparenz Transaktionskosten rausnehmen und einfach viele Enden schnell zusammentun. Es gibt letztlich dann, auch da sind noch Banken auf der linken und der rechten Seite beteiligt, aber das könnte langfristig auch in eine direktere Art von Banking gehen, wo es weniger Player gibt. Von daher ist das von der sozusagen Helikoptervision eigentlich auch ganz spannend. Also es sollte nicht 5% kosten, wenn ich jemandem in Nigeria Geld schickt, oder meine 14 Millionen endlich bekomme, per E-Mail. Dann möchte ich nicht, dass meine Bank da noch 5% dran verdient. Von daher ist, glaube ich, Transferwise auch spannend. Aber sozusagen, wenn eins der anderen Konzepte, also wenn Apple der globale Dienst oder der globale Zahlungsabwickler wird oder wenn Square erfolgreich wird, langfristig wird das so ein bisschen wie Attention Economy, dass es ein Nullsummenspiel ist und alle Modelle ineinander fressen. Also es können nicht alle gleichzeitig gewinnen, glaube ich. Also sie können alle jetzt mal stark mitskalieren und vom E-Commerce-Boom profitieren. Eine Firma profitiert von Peloton, andere vom Bargeld zum Contactless-Shift. Aber am Ende wird es da nur 1, 2 Gewinner geben, glaube ich. Und wenn ich müsste, würde ich, glaube ich, auf Apple und Square setzen. Und dann sind aber viele andere Namen, die wir jetzt genannt haben, sind dann eigentlich Features. Also wenn Apple und Square sich durchsetzen oder Apple und Android als also Google Pay mit Google Plex hinten dran, dann werden viele der anderen Services eigentlich Features, weil 100% der Nutzer sind auf einem dieser beiden Smartphone-Systeme. Und die Unternehmen haben den langen Atem, um zu sagen, wir verzichten auf alle Margen für einen gewissen Zeitraum, um deutlich günstiger für den Händler zu sein und damit den Shift in unser Fintech-System zu beschleunigen.
Haben wir für Square auch keinen Platz mehr, oder?
Wenn Apple und Google gewinnen, dann wäre es für Square auch schwer, genau. Die Chance für Square ist, dass Android-User Google so misstrauen mit dem Payment, dass sie Square nutzen. So würde ich es ungefähr einordnen. Aber diese Logik hast du, glaube ich, in vielen Industrien. Das hast du auch in SaaS letztlich, dass du überlegst, ob alles, was wir heute als Software as a Service sehen, nicht irgendwann ein Feature von AWS oder Salesforce oder Microsoft ist. Und genauso sehe ich es bei Banking ein bisschen. Wenn man überlegt, dass Banking schlanker werden müsste, dann wäre die schlankeste Variante sicherlich Individuum zu Individuum oder zu Company, Smartphone zu Smartphone. Mhm. Das ist der einfachste System, was man sich vorstellen kann.
Alles klar, lass uns zum Schluss nochmal über ein weiteres Trendthema sprechen, was in den vergangenen Monaten die Wall Street vor allem umgetrieben hat, nämlich die sogenannten SPACs. Das steht für Special Purpose Acquisition Company. Dabei wird quasi eine Firmenhülle an die Börse gebracht und die Macher, die dahinter stehen, suchen dann quasi ein Target, eine Firma, die sie mit dem Geld, was sie eingesammelt haben, kaufen können, haben dafür normalerweise 24 Monate Zeit. Dieser Trend kommt jetzt nach Deutschland. Also es gibt Teams, die hier in Berlin gerade an solchen Specs arbeiten. Du hast dich ja in der Vergangenheit schon öfter so ein bisschen kritisch auch zu diesem Trend geäußert. Was ist deine Sicht? Was sind deine Vorbehalte?
Ich glaube, genau, du hast es vollkommen richtig beschrieben. Es ist letztlich ein Reverse Merger. Es kommt dann auch neues Kapital teilweise rein über so ein sogenanntes Pipe. Was ich kritisch sehe, ist, dass ich es für unwahrscheinlich halte, dass ein SPAC hat zwei Vorteile. Es geht deutlich schneller, weil die Company ready an der Börse ist und du dir sozusagen in den Mantel hineinschlüpfen kannst als Unternehmen. Und dann bist du zwei Tage später an der Börse, wenn du so willst. Also sehr stark vereinfacht dargestellt. Und das andere ist, dass du dieses S1-Filing und gewisse Transparenz- und Veröffentlichungspflichten ein bisschen nach hinten verlagern kannst. Also sobald du public bist, musst du das natürlich dann alles trotzdem machen. Aber du musst jetzt nicht du musst keine Roadshow machen und du musst kein S1-Filing machen, wo du ja sonst über im Schnitt 200 bis 500 Seiten deine Firma schon sehr nackig machen musst, wenn man so will. Und wenn man das weiß, dass das die beiden Vorteile sind, noch schnell an die Börse gehen und dabei nicht ganz so tief reingucken, dann ist relativ klar, dass es unwahrscheinlich ist, dass ausgerechnet die Qualität dieser Unternehmen dann besser sein sollte als die ein herkömmliches IPO suchen. Und sozusagen gegen das herkömmliche IPO gibt es ein paar Argumente, dass das Pricing-Modell ein bisschen anachronistisch ist. Aber wenn einen das stört, kann man Direct-Listing machen oder diese Hybrid-Verfahren. Da gibt es andere Möglichkeiten. Und ich glaube, es wird so ein bisschen Qualitätsstempel von Firmen schon sein, dass sie ein herkömmliches IPO wählen oder ein Direct Listing. Ich glaube, die allerbesten machen Direct Listing, die nicht unbedingt Geld brauchen. Oder holen sich, wenn du Geld brauchst, kannst du dir auch vorher nochmal von einem großen Fund, wie so Andreessen Horowitz oder Temasek oder was weiß ich, oder Softbank nochmal 2 Milliarden holen, kurz vor dem Börsengang, und dann können die es halt hinterher versilbern. Man kann das ja alles miteinander verbinden. Aber wie gesagt, dass ausgerechnet die jetzt am schlechtesten durchleuchtesten Firmen da am Ende outperformen sollten, halte ich im Schnitt, also bei großen Zahlen, wenn wir über die nächsten 100 Specs reden, eher für unwahrscheinlich. Was nicht heißt, dass es nicht gute Specs gibt auch, oder? Und Unternehmen, die sozusagen, es wurde auch sicherlich auch Qualität über Specs an die Börse geholt. Aber vielleicht nicht nur. Und man muss auch, also wir hatten jetzt, glaube ich, wir hatten Montag allein 5 Specs, wenn ich das richtig gesehen habe. Und im Jahresschnitt wären wir jetzt bei 200-300 landen oder waren letztes Jahr schon da. Und wo soll die Qualität denn herkommen? Also wo soll es denn, haben wir die alle vorher nicht gesehen, diese großartigen Unternehmen, die jetzt an die Börse gehievt wurden?
Ja, die Befürworter würden argumentieren, dass dadurch, dass die Firmen halt länger private gehalten werden, es noch dieses Potenzial im Moment gibt.
Genau, ja, könnte man sagen. Dann würde ich, wenn man jetzt sozusagen die IPOs und SPACs pro Jahr sich anschaut über die letzten 30 Jahre, dann würde man sehen, dass das letzte Mal, dass es so viele IPOs gab, war 2000er Jahre. Und dazu sind noch die SPACs hinzugekommen. Und man kann mit den heutigen skalierbaren Infrastrukturen sicherlich schneller Firmen auf 50 Millionen Umsatz oder 100 Millionen Umsatz bringen. Das heißt, es entstehen vielleicht schneller und mehr Firmen in einer relevanten Umsatzgröße. Dass aber in dem Maß gute Qualität gerade entsteht, halte ich für unwahrscheinlich. Aber das wird die Geschichte zeigen, wer da das Trüffelschwein war und Gold an die Börse gebracht hat und wer eventuell auch eine Schleuserbande für Junk-Companies war. Bin ich gespannt.
Es gab ja Berichte, dass Lakestar in Frankfurt zum Beispiel einen SPAC an die Börse bringen soll. Und es gibt auch durchaus Leute mit einer guten Reputation, die sowas planen. Gibt es generell Vorzeichen, unter denen du sagen würdest, da investiere ich trotzdem?
Man kann ja auf zwei Arten in SPAC investieren. Das eine ist sozusagen, das ist ja eine sogenannte Blank Check Company. Das heißt, ich kann in die Company, bevor ich das Target kenne. Also als Investor kenne ich das Target normalerweise. Manchmal kann man das aus dem Purpose so ein bisschen rauslesen. Wenn jemand sagt, er möchte einen großen Fintech-Player in den Nordics gerne an die Börse bringen, dann lässt sich das so ein bisschen erahnen. Aber ansonsten investiere ich dann primär erstmal in ein Team. Das bin ich als Angel-Investor gewohnt. Das ist nicht vollkommen absurd. Aber wenn man, und das ist ja letztlich dann eine Mischung aus Private und Public Markets, in was man investiert. Und wenn ich das jetzt näher an die Public Markets stelle, dann finde ich schon ein bisschen absonderlich, in eine Company zu investieren, die ich noch nicht kenne. Da blind mein Geld reinzustecken. Das kann sein, wenn ich dem Team 100% vertraue. Aber genau das birgt ja auch die Gefahr, dass jetzt Leute mit einer bisher einwandfreien Reputation ihren sogenannten Halo-Effekt nutzen, nämlich dass sie sich etabliert haben als jemand, der sehr ein gutes Verständnis von Finanzen hat oder von Technologie und das dann auch einfach versilbert über so SPACs, weil letztlich sind SPACs ein Investment-Banking-Konstrukt, um innerhalb kürzester Zeit mit so einer Transaktion einen relevanten Anteil der Shares für sich selber zu sichern oder einen Hebel dann auf die Gewinne zu haben. Und das erzeugt meiner Meinung nach einen großen Anreiz, damit kurzfristig Geld zu machen, ohne an die langfristigen Aspekte des Businesses zu denken. Also nach meinem Verständnis ist keiner von den Leuten, die da die treibenden Kräfte sind, in den SPAC-Konstrukten, wirklich korrekt incentiviert, dass die Firma in 20 oder 10 Jahren noch gut aussieht. Wie gesagt, das ist sozusagen ein Urteil über den durchschnittlichen SPAC, aber nicht über jeden SPAC. Es gibt sicherlich gute. Es ist bestimmt spannend, Firmen schneller an die Börse zu holen, teilweise. Gerade wenn man das Gefühl hat, wenn ich jetzt fürs nächste Jahr ein IPO plane, dann könnte es auch schon wieder zu spät sein, fast. Deswegen kann man es auch nicht übel nehmen. Aber vielleicht ist es eine regulatorische Lücke, die man auch schließen sollte. Für mich sieht es eher wie ein Exzess aus, als für was fruchtbar fürs Ökosystem ist.
Du berätst ja auch verschiedene Startups. Wenn man jetzt diese Perspektive mal einnimmt, würdest du denen dann auch abraten, das in Betracht zu ziehen, weil du sagst, das Signaling ist einfach schlecht, wie du es gerade beschrieben hast?
Ich würde den vermutlich auch empfehlen, also es hängt ein bisschen vom Kapitalbedarf, aber ich würde ihn wahrscheinlich empfehlen, so lange wie möglich private zu bleiben. Art 1. Und wenn sie an die Börse gehen wollen, würde ich ihnen wahrscheinlich empfehlen, also gerade als dann Bestandsinvestor wäre für mich am spannendsten, wenn sie ein Direct Listing machen, glaube ich, weil ich dann, das minimiert meine Verwässerung. Am Ende muss da der Gründer oder das Board eine kompetente Entscheidung treffen, aber ich würde ihnen das nicht untersagen oder verbieten oder ihnen zu sehr ins Gewissen reden, aber ich glaube, es ist ein schöner Moment, auch mal die Glocke zu ringen in Frankfurt oder in New York. Ich halte ein klassisches IPO immer noch für eine Art Goldstandard oder Adelung oder Ritterschlag, den man sich ruhig selbst geben sollte, wenn man das kann.
Alles klar. Dann vielen Dank für deine Zeit, Philipp. Und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.